Einmal zu Fuß über die Alpen und das auch noch laufend. Warum sollte man das denn machen? Das erfahrt ihr hier und heute in dieser Podcast-Folge und damit herzlich willkommen im Runner's World Podcast. Ja, eine Alpenüberquerung also. Das hat unser Kollege Henning Lehnertz gemeinsam mit seiner Frau Christiane gemacht. Und wenn das kein Podcast wert ist, na dann wissen wir auch nicht. Und deshalb hat sich der Kollege Michael Simon mit den Lehnertz in unser Studio gesetzt und sie einmal gefragt, wie es dazu kam und natürlich, wie es dann auch lief. Sehr spannend, bleibt also unbedingt dran und hört sie euch an, diese Podcast-Folge. Mein Name ist Eda Wildner und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei.
Lieber Henning, liebe Christiane, ihr habt euch den Traum verwirklicht. Ihr seid innerhalb von einer Woche einmal über die Alpen gelaufen. Erstmal, wie geht's euch jetzt so nach einer Woche, nachdem ihr wieder im Flachen hier in Hamburg zurück seid?
Ja, also mir geht's auf jeden Fall erstaunlich gut. Eigentlich ging es mir die ganze Woche gut und auch am ersten Tag, nachdem ich nicht mehr gelaufen bin, ging es mir eigentlich auch schon blendend. Das habe ich eigentlich so gar nicht erwartet. Und das erste Training im Flachen liegt tatsächlich jetzt auch schon wieder hinter mir. Auch das hatte ich nicht erwartet, dass es dann doch zwar hart, aber irgendwie dann doch auch ganz gut klappt.
Und was machen deine Beine, Henning?
Meine Beine sind auch tatsächlich sehr gut. Natürlich noch ein bisschen müde von ja einfach den Kilometern, Höhenmetern und Stunden auf den Beinen. Das geht dann doch nicht spurlos an einem vorbei, aber ich bin unverletzt. Ich habe keinen großen Muskelkater. Das hatte ich auch tatsächlich während der 7 Tage nicht, was mich dann doch auch ein bisschen überrascht hat. Ich habe ja schon ein bisschen Erfahrung im Etappenlaufen und war dann doch überrascht, dass es sich eigentlich vom ersten bis zum letzten Tag einigermaßen gleich gut angefühlt hat alles.
Vom ersten bis zum letzten, das ist eine ganz gute Struktur auch insgesamt jetzt für die Folge. Ich würde gerne mit euch darüber sprechen, von der Idee über die Vorbereitung bis zur Umsetzung, wie es euch da ergangen ist. Und deshalb fangen wir ganz vorne mal an. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, über die Alpen laufen zu können, zu wollen?
Soll ich anfangen? Okay, ich habe das ja schon mal gemacht, tatsächlich. Ich habe mir den Traum, wenn man so will, schon mal erfüllt. 2015 bin ich beim Transalpine Run mitgelaufen. Das ist ein Rennen tatsächlich über die Alpen. Gibt es schon länger. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wann da die erste Austragung war. Irgendwann Anfang der 2000er, würde ich sagen. Und genau, das führt in 7 oder 8 Etappen, je nach Austragung von verschiedenen Orten in Deutschland meist oder Österreich. Eben nach Süden, in den Süden, nach Italien ist meist das Ziel. Und ich bin damals von Oberstdorf nach Sulden gelaufen in 8 Etappen, zusammen mit einem Kumpel von mir, den ich damals dann in der Vorbereitung kennengelernt habe. Also als ich den Plan damals gefasst habe, wusste ich noch gar nicht, mit wem ich laufen werde. Habe dann aber in der Vorbereitung auf dieses Rennen jemanden kennengelernt, weil man das zu zweit machen muss. Und dann haben wir das gemeinsam gemacht. Der liebe Jensen ist das. Und genau, ich fand das super. Das hat damals schon hervorragend geklappt, obwohl ich sehr neu überhaupt im Laufen war und auch sehr neu im Traillauf. Das war tatsächlich mein erster Trail-Wettkampf damals. Und ich fand das super, dass man da wirklich eine Woche in so einer Blase unterwegs ist, nicht viel anderes mitbekommt, außer eben das, was um einen direkt herum passiert. Und ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben dann mal darüber gesprochen, Christian und ich, dass es ja mal eine coole Sache wäre, irgendwie auch sowas Längeres zu machen. Und waren aber uns relativ schnell einig, dass wir das nicht als Wettkampf machen wollen, sondern als Abenteuer selbst organisiert.
Was hat dafür gesprochen, es eben nicht organisiert zu machen, sondern selbstständig?
Also in einem Wettkampf zusammen mit Henning wäre es auf jeden Fall so gewesen, dass Henning, dadurch, dass er einfach ein stärkerer Läufer ist als ich, dass ich, glaube ich, ein bisschen das Gefühl gehabt hätte, dass er so ein bisschen unter seinen Möglichkeiten unterwegs ist und ich dann eventuell am Limit unterwegs bin. Wäre eventuell auch eine Erfahrung wert gewesen. Aber dadurch hat es dann irgendwie Sinn gemacht, das einfach selbst organisiert zu machen, außerhalb von einem Wettkampf, dem Transalpine Run. Und so sind wir dann irgendwie so ein bisschen auf die Idee gekommen, uns halt auch einfach selber die Route rauszusuchen, auf die wir total Bock haben. Und das einfach ja alleine, ohne Support, ohne Gepäcktransport und so weiter, selbst in die Hand zu nehmen, selbst zu planen, selbst zu organisieren.
Und was macht die Faszination aus für euch? Also klar, du hast den Transalpine Run schon mal gemacht. Aber viele hegen ja so den Traum, einmal im Leben über die Alpen zu laufen oder auch mit dem Fahrrad zu fahren. Was glaubt ihr, was fasziniert die Menschen so daran?
Also für mich ist es tatsächlich eindeutig, dieses Ding von A nach B zu laufen. Also sich anzuschauen, du startest irgendwo, möchtest irgendwo hin, da ist viel Raum dazwischen, viel Gebirge in dem Fall. Und das dann einfach peu à peu zu schaffen. Ne? Also man nähert sich ja jedem Tag dem Ziel. Wenn man bei einem anderen Rennen unterwegs ist oder auch bei jedem normalen Dauerlauf, läuft man in der Regel ja nicht von A nach B. Du läufst meist zu Hause los und kommst wieder zu Hause an. Bei einem Rennen startest du am Start und kommst meist am selben Ort wieder ins Ziel. Und bei so einem Etappenlauf ist es einfach ja wirklich, du hast so ein großes Ziel, was so weit weg ist. Und da möchtest du wirklich hinlaufen und dich dem Ziel Stück für Stück nähern. Das finde ich total faszinierend. Das fand ich damals schon cool, beim Transalpine Run, also wirklich in Oberstdorf zu starten und in Sulden anzukommen. Ich bin ja in meiner Jugend so ein bisschen in der Mountainbike-Szene gewesen und da gab es auch immer diese Bike-Transalps. Und das fand ich auch immer total faszinierend. Dann über die Berge, also das ist natürlich auch so ein Teil der Faszination, über die Berge, die wunderschönen Alpen sich zu erlaufen oder im Fahrrad drüber zu fahren, wie auch immer. Und ja, das ist so ein bisschen das Ding für mich und wahrscheinlich auch einfach das mit jemand anderem dann zu machen, eben das Ganze zu teilen. Also das war auf jeden Fall für mich das, was mich angetrieben hat und was ich jetzt auch rückblickend so cool daran fand.
Kann ich definitiv bestätigen. Also das zu zweit zu machen, das gemeinsam zu erleben, ist halt einfach total cool. Also es wäre natürlich auch schön, wenn man das irgendwie alleine macht, aber es ist einfach toller, wenn man das mit jemandem zusammen macht. Am besten natürlich mit demjenigen, mit dem man am liebsten läuft, den man am liebsten im Leben hat. Das, das war auf jeden Fall super. Und einfach diese, es ist halt auch so eine logische, so ein logischer von A nach B Lauf. Also ich starte irgendwo auf einer Seite der Alpen, muss das gesamte Gebirge zu Fuß überwinden, um quasi auf der anderen Seite überhaupt wieder rauszukommen, ohne irgendwie Abkürzung. Man muss halt einfach da drüber. Das war auf jeden Fall definitiv eine total coole Challenge und auch einfach so gedanklich einfach, ja, einfach mega, den Gedanken daran, das zu Fuß machen zu können, ohne dass man im Zweifel die Hälfte der Strecke irgendwie mit der Gondel bergunter fährt oder noch irgendwie 5-mal den Bus und 7-mal noch ein Taxi nimmt und dann irgendwie jeden Tag sich da so ein paar Kilometer zusammenklamüsert. Ja, definitiv.
Aus eigener Kraft wirklich, ja. Ne? Also wirklich zu sagen, okay, ich möchte dorthin und das mache ich zu Fuß. Also wirklich so ursprünglich, wie es nur geht. Jetzt, also klar, wir hatten Zeug dabei und Ausrüstung natürlich. Sind jetzt nicht barfuß oder wie Ötzi mit Minimalgepäck war es, aber es ist halt schon diese ursprüngliche Bewegung des Laufens zu sagen, aus eigener Kraft, also nicht irgendwie irgendwelche Hilfsmittel. Das ist geil, das ist super. Also es ist mega, kann ich jedem nur empfehlen. Muss ja nicht gleich über die Alpen sein, es kann ja auch kleinerer Maßstab sein, aber das ist für mich grundsätzlich die Faszination am Laufen, etwas wirklich aus eigener Kraft zu schaffen.
Ja, und in dem Fall für mich auf jeden Fall auch die Challenge, das noch nie gemacht zu haben. Henning hat ja schon, wie angesprochen, den Transalpine Run gemacht, also 7 Tage am Stück, einfach echt eine Menge Kilometer und Höhenmeter, eigentlich den ganzen Tag von morgens bis abends gelaufen oder halt berghoch gewandert. Und ich wusste halt nicht, wie ich mich an Tag 5 fühle, wie gut ich das schaffe, eventuell kommt eine Verletzung dazwischen. Also es war halt tatsächlich mal etwas, wo ich sagen würde, es war eine Challenge und ich wusste jetzt nicht, wie ich da am Ende irgendwie bei rauskomme. Anders als wenn ich an anderen Läufen teilnehme, dann weiß ich in etwa, was mich erwartet. Ich weiß in etwa, wie ich mich fühle und ich weiß, okay, das schaffe ich ganz gut.
Du hast es gerade gesagt, viele, viele Kilometer, viele Höhenmeter. Es waren 233 Kilometer, 11.200 Höhenmeter. Und anders als damals führte die Route nicht von Nord nach Süd, sondern von Süd nach Nord, nämlich von Cortina d'Ampezzo nach Salzburg. Wie habt ihr die Strecke geplant?
Also die Strecke ergab sich eigentlich von selbst, weil es gab so 2 Punkte, die ich Christiane unbedingt mal zeigen wollte in den Alpen. Das ist einmal Cortina d'Ampezzo, also die Dolomiten in Italien. War ich halt schon mal vor Jahren im Rahmen des Lavaredo Ultra Trail und die Berge rund um Cortina d'Ampezzo, die Dolomiten sind einfach die schönsten Berge der Welt für mich. Tatsächlich gibt es wenig vergleichbare Gebilde, also wirklich tatsächlich die Art der Felsgestaltung, die mich derart in den Bann zieht wie dort. Und ich war schon mal am Königssee im Süden Deutschlands, Berchtesgadener Land ist das hoffentlich. Und das ist auch einfach total schön. Da habe ich damals meinen ersten wirklich Lauf in den Alpen gemacht. Also nicht Trailrennen, sondern tatsächlich das erste Mal in den Alpen gewesen mit Trailschuhen und ein bisschen gelaufen. Dabei habe ich die Königssee-Umrundung gemacht. Und diese beiden Orte wollte ich dann quasi bei der Alpenüberquerung miteinander verbinden. Und dann war das eigentlich relativ logisch. Ich habe geschaut, wo ist Cortina? Ich habe geschaut, wo ist der Königssee? Und dann auf möglichst direktem Weg diese beiden Punkte verbunden. Das, also Cortina liegt halt im Süden und der Königssee so leicht nordöstlich davon, also schon sehr stark nach Nord-Nordost, würde ich sagen, sodass man kaum Umweg läuft. Und dann habe ich geschaut, wo sind die nächsten Täler, weil für uns war klar, wir wollten nicht auf Hütten schlafen, was ja viele bei so Alpenüberquerungen machen, wenn man sie wandert oder eben im Fahrrad macht, dass sie auf Hütten, Berghütten schlafen. Ich bin nicht so der Fan von Berghütten, weil ja, man hat irgendwie immer irgendwen, der schnarcht und so richtig erholsam ist es da nie. Auch mit dem Essen, ja, ist schwierig, weil wir sind ja beide vegan und dann ja, gibt's immer so ein bisschen Herausforderungen. Deswegen war für uns total klar, wir machen das mit Hotelübernachtung. Das heißt, wir müssen immer wieder runter ins Tal. Und dann habe ich einfach Tal für Tal miteinander verbunden, immer über die Berge drüber. Also wirklich nicht durchs Tal zum nächsten Tal gelaufen, sondern immer die Gebirgspässe mitgenommen. Und so ergaben sich dann jeden Tag Etappen so zwischen 30, ich glaube, die letzte war so knapp über 20 von Berchtesgaden nach Salzburg eben, aber wirklich alle richtig in den Bergen waren immer so zwischen 30 und 45 Kilometer lang.
Und wie bist du dann genau vorgegangen bei der Routenplanung?
Ich habe bei Komoot und Strava gleichzeitig so parallel auf dem einen Desktop, auf dem einen Bildschirm Komoot, auf dem anderen Strava gehabt, um die einzelnen Wege zu sehen bei Komoot. Und dann habe ich geschaut bei Strava, da gibt's ja die tolle Funktion der Global Heatmap. Da sieht man, wie viele Leute sind auf einem Trail unterwegs, auf einem Weg. Je blauer, je dunkler dieser Weg quasi eingezeichnet ist, desto mehr Leute sind da unterwegs. Und für mich war dann klar, okay, da wo viele Leute unterwegs sind, wird's wohl schön sein und da wird man auch gut durchkommen. So dass ich dann so die Strecken geplant habe. Also tatsächlich geschaut, ich möchte von beispielsweise Cortina d'Ampezzo nach Toblach, das war der zweite oder der Zielort der ersten Etappe. Wie komme ich da am besten hin? Welche Strecke wird viel gelaufen? Natürlich noch schöne Punkte unterwegs rausgesucht, unbedingt natürlich an den drei Zinnen vorbei, das war klar. Und so habe ich dann Etappe für Etappe, nee, stimmt gar nicht. Ich habe eigentlich die gesamte Strecke erstmal geplant. Und dann am Ende die einzelnen Etappen daraus gemacht. Und da kam dann auch so die ein oder andere Überraschung, warum so eine Etappe halt mit 45 Kilometern und 2600 Höhenmeter, wo ich gleich dachte, oh krass, das wird ein Brett, das wird ein harter Tag.
Aber das ließ sich auch nicht anders organisieren, weil auch nicht alle 2 Kilometer Ortschaften mit möglichen Übernachtungsmöglichkeiten vorhanden waren. Dementsprechend haben wir dann quasi geguckt, wo können wir übernachten und haben dann die Etappen nochmal klein gehackt sozusagen.
Genau. Und so kamen wir dann auf 7 Etappen. Also es war vorher gar nicht klar, wie viele Etappen es sein werden. Also ich glaube, ich hätte alles genommen zwischen 6 und 10, sage ich mal. Und es sind am Ende 7 Etappen geworden. Nach Salzburg sind wir dann noch gelaufen. Eigentlich hätte man ja auch in Berchtesgaden aufhören können, weil da kommt nicht mehr viel. Aber Christiane war halt schon mal in Salzburg und meinte, oh, wäre doch schön, wenn wir bis Salzburg laufen. Dann dachte ich, ja komm, dann laufen wir halt noch bis Salzburg an einem Tag. Genau, und so sind wir dann auf die Strecke gekommen.
Wie ich schon eingangs sagte, wir sind hier in Hamburg, ihr lebt beide hier. Es ist eine sehr höhenmeterarme Region. Wie trainiert man hier im Flachen auf so ein alpines Event hin?
Also generell würde ich sagen, hilft es ganz grundsätzlich schon mal, wenn man einfach fit ist. Höhenmeter hin oder her. Also auch flaches Training in Hamburg ist auf jeden Fall schon mal hilfreich, um das gut absolvieren zu können. Ja, und dann gibt es natürlich eigentlich schon sehr viele Möglichkeiten im Norden, also Harburger Berge in Hamburg, wo wir sehr oft unterwegs sind. Dann Treppenviertel, wo man sehr viele Stufen und auch steile ja, einfach steil berghoch gehen oder laufen kann. Hohes Elbufer, gelegentlich Harz oder immer, wenn es sich anbietet, fahren wir dann halt auch gerne in die Alpen, um dann tatsächlich auch richtige Berge zum Training zu haben. Und ja, so haben wir uns dieses Mal eigentlich auch vorbereitet und es hat ziemlich gut geklappt.
Du hast die Eifel vergessen.
Die Eifel habe ich vergessen, genau.
Ich komme ja aus der Eifel und genau, wir besuchen auch gerne mal meine Eltern. Da kann man auch hervorragend Höhenmeter sammeln. Aber es ist genau wie Christiane sagt. Also das Wichtigste ist halt so eine Grundfitness, dass man sich jeden Tag zutraut, so viele Stunden überhaupt zu laufen, unabhängig vom Profil. Und dann muss man sich halt vernünftig vorbereiten mit langen Läufen, mit Krafttraining, eben mit profilierten Läufen auch. Natürlich, der Untergrund ist ja auch nicht Straße, ne? Also es ist halt auch eine Herausforderung für Bänder, Sehnen im Sprunggelenk generell, dass da die Koordination stimmt. Und ja, ich persönlich hatte in diesem Jahr halt sehr oft die Möglichkeit, in den Bergen zu laufen. Ich war unglaublich viel unterwegs, sowohl beruflich als auch privat, weil ich mich auch noch auf ein 100-Kilometer-Rennen vorbereitet habe, was 2 Wochen vor der Alpenüberquerung war. Und genau, Christiane hatte im Frühjahr nicht ganz so oft die Möglichkeit, deswegen war generell zwischen uns die Vorbereitung nicht ganz identisch. Also es war auf jeden Fall klar, dass ich eh fitter bin als Christiane, aber dann tatsächlich in dem Fall auch noch deutlich besser vorbereitet auf die Anstiege, Abstiege sein werde.
Und was würdet ihr sagen, wann ging denn die spezifische Vorbereitung los? War das dann im Frühjahr oder liegt es sogar noch im Winter länger zurück?
Also bei mir auf jeden Fall ganz konkret nach dem Haspa-Halbmarathon. Also ich habe mich im Frühjahr primär auf Halbmarathons vorbereitet, was auch sehr, sehr gut lief. Dementsprechend war Fitnesslevel war super. Ich habe seit super langer Zeit keine Verletzung mehr gehabt. Ich klopf auf Holz, dass es auch länger so bleibt. Also konnte mich einfach ja längerfristig einfach fit machen fürs Frühjahr und habe dann danach angefangen, auch profilierte Läufe, Harburger Berge, Eifel, Alpen etc. mit einzubauen. Hatte auch im Vorhinein ein Rennen an der Zugspitze, ebenfalls 2 Wochen vorher, was auch sehr gut lief. Von daher, das hat einfach ein total gutes Gefühl gegeben, dass es auf jeden Fall gut werden wird.
Okay, das heißt also nach dem Haspa-Marathon, das war ja am 23. April, genau. Ist dann so im Mai. Richtig los mit dem spezifischen Training.
Also nicht wirklich lange. Also man kann jetzt nicht davon sprechen, dass wir oder gerade Christiane sich wirklich explizit auf die Nummer vorbereitet hat.
An der Stelle vielleicht ein kleiner Einwurf. Es kam ja fast so rüber, als wäre Christiane nicht super fit. Dabei ist sie eindeutig schneller als ich und viele andere Männer unterwegs und hat wahrscheinlich ein Wochenpensum an Trainingskilometern, die das von vielen, vielen Menschen übersteigt. Wie viele Trainingskilometer hattet ihr denn in der Vorbereitung auf euer Abenteuer?
Ich hatte, glaube ich, so in der Regel 70, 80. Ich glaube, an einem langen Wochenende waren wir in Alpen. Da war es, glaube ich, auch irgendwie deutlich mehr. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Wahrscheinlich waren das dann so 90 oder 100. Allerdings muss ich dazu sagen, ich verkrafte deutlich mehr Kilometer dann, wenn es in die Berge geht, wenn es berghoch und bergunter geht. Also sprich, wenn einfach die Belastung nicht so monoton ist, wie einfach flach auf der Straße.
Ja, bei mir waren es auch dadurch, dass ich mich auf den 100er eben vorbereitet habe, schon seit Dezember durchgängig Wochen von über 100 Kilometern. Also ich glaube, ich hatte 1, 2 Wochen, 3 Wochen vielleicht, wo ich nicht 100 und plus Kilometer gelaufen bin. Also schon sehr umfangreich, hatte dann auch so ein paar Peak Weeks, eben wenn wir in den Alpen waren oder irgendwo zur Vorbereitung, wo ich 130, 140, 150 Kilometer mit Höhenmetern gemacht habe. Also ich war auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut vorbereitet.
Okay, ich fasse das also nochmal zusammen. Es müssen nicht unbedingt die Vielzahl an Höhenmetern sein. Wichtig ist einfach eine gute Grundkondition, um dann gewappnet zu sein für Etappen über 30 Kilometer bis 40, 45. Ja, was mich noch interessieren würde in eurer Vorbereitung, habt ihr euch da auch mit Worst-Case-Szenarien beschäftigt? Wie zum Beispiel, was, wenn sich einer verletzt oder gesundheitliche Probleme bekommt? Was ist, wenn das Wetter nicht mitspielt? Habt ihr euch im Vorfeld darüber Gedanken gemacht oder kam das dann vielleicht erst während der Reise?
Jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Antwort tatsächlich.
Also ich würde sagen, jein. Also wir hatten uns im Vorhinein schon Gedanken darüber gemacht, dass es natürlich sein kann, dass sich jemand verletzt und es aus irgendeinem Grund dann einfach nicht weitergeht. Also Fuß verknackst, Fuß gebrochen oder so, dann geht's halt einfach nicht mehr weiter. Dann haben wir auch mit dem Gedanken gespielt, ja, okay, vielleicht wäre auch so eine Urlaubs-Storno-Versicherung eine gute Idee. Und ja, und irgendwie verging die Zeit und wir haben geguckt und ja, wollen wir das machen? Und dann war irgendwie 10 Tage vor Abreise und dann, ja, wollen wir jetzt? Und dann, ach, war es zu spät? Und dann haben wir gedacht, ach komm, wird schon werden. Also ich würde sagen, also die Grundeinstellung war auf jeden Fall, ach, wird schon irgendwie alles werden. Aber dass natürlich was sein kann, war irgendwie im Vorhinein schon klar. Aber eigentlich war eher der Optimismus groß, dass wir das irgendwie alles gut hinbekommen und das schon passen wird. Also eher positiv gestimmt. Aber natürlich auch realistisch, dass was sein kann. Wetter, ja, haben wir uns auch im Vorhinein zwar Gedanken zugemacht und wir haben auch identifiziert, dass es halt Etappen gibt, wo die Möglichkeit besteht, im Worst Case, also den ganzen Tag Gewitter und es geht auf keinen Fall, dass wir über den Berg kommen, dass man durchs Tal kommt. Allerdings wäre das jetzt nicht bei jeder Etappe gegangen. Von daher war das auch eher so, ja, auf der Etappe wird es jetzt nicht so das große Problem darstellen, aber auf anderen Etappen hätten wir dann halt gucken müssen, wie wir es irgendwie geregelt bekommen. Also ja, wie eingangs gesagt, so ein klares Jein, würde ich sagen.
In dem Fall, ich meine, wir waren auch zu zweit, es war klar, wir ziehen das zu zweit durch, wir starten zu zweit und ja, wenn zwei Leute irgendwie an etwas beteiligt sind, ist die Chance, dass einer von beiden irgendwie irgendwas hat, auch in der Vorbereitung, in den Wochen zuvor, ist natürlich doppelt so groß. Und ich hatte schon immer mal wieder Bedenken, oh, wie verkrafte ich das 100-Kilometer-Rennen? Wie verkraftet Christiane ihr Trail-Rennen? Verletze ich mich währenddessen in der Vorbereitung? Wie auch immer. Also da, der Gedanke war natürlich da. Das ist halt kein Urlaub, wo man sich irgendwie an den Strand legt und nichts macht, wo man jetzt nicht unbedingt super fit und super gesund für sein muss. Sondern es war klar, dass wir beide gesund sein müssen, wir müssen unverletzt sein und ja, also ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht, aber es ist irgendwie natürlich auch nicht so wirklich zugelassen. Also deswegen auch mit dieser Reiserücktritts-Storno-Versicherung, wie auch immer, da bin ich so ein bisschen schuld, dass das nie zum Abschluss kam, weil ich einfach mich gedanklich damit nicht beschäftigen wollte. Und ja, ich bin eh so ein Typ, der dann gerne so Dinge einfach verdrängt oder nicht zulässt, den Gedanken. Das war in dem Fall auch so genau das Gleiche, was Christiane meinte mit dem Wetter. Das war auch so, ja, wird schon gut gehen.
Gesunder Fatalismus. Ja, okay. Und kommen wir noch zum Thema Sicherheit. Dann sind wir gleich durch mit den Vorbereitungen. Was habt ihr euch da überlegt? Gab es irgendwie so eine Möglichkeit, dass man euch findet, ja, im allerschlimmsten Fall, dass ihr Live-Standorte teilt, dass ihr irgendwelche Beacons sendet über Strava. Habt ihr den Aspekt?
Nö.
Wir hätten vorher mit dir reden sollen, Micha. Ist eine gute Idee, aber ja, haben wir tatsächlich nicht.
Normalerweise ist Christiane immer mein Backup und ich bin Christianes Backup. Also wir haben, wenn ich irgendwo laufe, erstelle ich meist halt eine Route und Christiane kann sich die anschauen. Also Sie weiß in der Regel, wo ich unterwegs bin, auch wenn ich jetzt meinen Standort nicht teile. Wobei, doch am Handy teilen wir unseren Standort gegenseitig, genau. Also das wäre durchaus eine Option. Wobei dort, wo wir unterwegs waren, gab es auch oft keinen Handyempfang. Aber nee, eigentlich wusste außer uns beiden niemand, wo wir unterwegs sind. Tatsächlich, also die Leute wussten natürlich, dass wir die Alpenüberquerung machen und dass wir in Cortina starten und in Salzburg enden. Aber so die einzelnen Etappen, die konkreten Strecken, haben wir nicht geteilt vorhinein. Sollte man vielleicht machen. Aber dazu eine kleine wichtige oder witzige Anekdote. Es gab eine Situation am zweiten Tag, die sehr gefährlich war. Und am nächsten Tag oder noch in der Nacht habe ich uns beim Alpenverein angemeldet. beim Deutschen Alpenverein, damit man, also die Bergrettung kommt ja so oder so, wenn was passiert. Aber damit man tatsächlich da auch gut versichert ist, was das angeht. Das wollte ich eh schon immer mal machen. Auch da habe ich es eher so hinausgezögert, keinen Gedanken groß dran verschwendet. Aber die Situation am zweiten Tag war dann doch so bedrohlich, dass ich dachte, schadet nicht, wenn man das jetzt abschließt. Dann habe ich uns beide, während Christiane schon schlief, habe ich dann am Handy uns beim Alpenverein angemeldet. Und das Coole ist, dass man sofort dann am nächsten Tag ab 0 Uhr versichert ist.
Ja, dann sind wir ja schon mittendrin in den Alpen. Was war das denn für eine Situation, die so gefährlich war im zweiten Tag?
Ja, ich würde sagen, der Klassiker in den Bergen, es war ein Gewitter, das auch angekündigt gewesen ist. Allerdings kam es ungefähr 2 Stunden zu früh. Genau, das war halt einfach ein heftiges Gewitter. Wir waren im letzten Downhill runter ins Tal in Richtung unseres Hotels. Damit einherging ein echt krasser Hagelschauer. Und es wurde super schnell extrem kalt. Wir waren zwar zwischen Bäumen, aber es gab trotzdem immer wieder Abschnitte, wo halt auch keine Bäume waren. Der Blitz war relativ nah. Irgendwie kann man es natürlich auch nicht so richtig einschätzen, wie groß die Bedrohungslage jetzt wirklich ist. Es fühlt sich nur einfach, wenn man da drin steckt, egal ob es jetzt wirklich gefährlich ist oder vielleicht auch ein bisschen weniger. Also für mich ist es irgendwie so das Schlimmste in den Bergen und ich konnte mich halt auch nicht mehr gut auf den Trail konzentrieren, der dann rutschig war, der war steil, der war super schmal und es hat dann einfach gar keinen Spaß gemacht. Zudem gab es keine Möglichkeit, sich irgendwie unterzustellen, um dann vielleicht auch nochmal die Regenjacke rauszukramen. Und wir sind halt einfach super kalt geworden. Also es war einfach keine Situation, die ich unbedingt nochmal in dieser Woche oder grundsätzlich benötige.
Und das heißt, du hattest da auch richtig Angst beim Downhill?
Ja, genau. Habe ich auch kundgetan. Ich werde dann allerdings eher so ein bisschen ruhig. Und Henning hat zum Glück nicht drauf eingestiegen in meine Panik, sondern hat dann eher noch so ein bisschen beruhigt. Im Zweifel war mir auch klar, dass er die Situation irgendwie genauso dumm und misslich findet wie ich. Aber zum Glück hat er mich nicht noch da drin bestärkt, dass es jetzt irgendwie echt gefährlich ist. Das war eigentlich ganz gut. Aber die Situation hat es in Summe natürlich trotzdem nicht besser gemacht. Und es hat auch echt lang gedauert, bis das Gewitter dann durchgezogen war und der Hagel aufgehört hat und genau, wir mussten dann noch durchs Tal und da kam das Gewitter dann irgendwie nochmal vorbei. Auch dann sind wir irgendwie beide schneller gelaufen, scheinbar, was natürlich auch rational betrachtet gar nichts bringt. Also wenn man schneller läuft.
Ich würde behaupten, der Blitz ist schneller.
genau, es hat eigentlich ist natürlich auch totaler Blödsinn, auch klar, aber irgendwie in dem Moment denkt man so, ja, okay, wenn ich jetzt schneller laufe, bin ich schneller am Ziel, also ist die Chance für den Blitz kürzer, um mich zu treffen. Das war tatsächlich keine so schöne Situation, aber ist uns dann zum Glück nicht nochmal passiert.
Nee, genau. Es war aber dann immer so ein latentes Ding, was wir irgendwie im Kopf hatten, was über allem schwebte, weil die Woche war sehr gewitterlastig. Also es gab eigentlich fast jeden Tag Gewitterrisiko und dadurch, dass es an dem Tag einfach 2 Stunden zu früh kam, hatte ich dann natürlich auch die Sorge, oder hatten wir immer die Sorge, dass das auch an den anderen Tagen passiert. Und ich bin eigentlich immer jemand, der den Wetterbericht immer sehr gut prüft und sich dann so verschiedene Sachen anschaut, auch Regenradar etc. Und in dem Fall kam es einfach völlig, völlig überraschend, viel, viel zu schnell, viel zu früh. Ist echt kein cooles Gefühl. Also wenn man in der Stadt war und ein Gewitter erlebt hat, denkt sich halt so, ja, das ist Gewitter. Aber wenn du in den Bergen bist und keine Möglichkeit hast, wegzukommen, das ist so krass. Und dann dieser Hagel und es wurde so kalt und das scheppert halt auch. Ne? Also der Donner in den Bergen, der geht von einer Seite zur anderen Seite wieder hin und zurück, ne? Wird an den Bergen reflektiert und du hast einfach das Gefühl, die Welt geht unter. Das war echt nicht cool. Und meine Panik habe ich dann halt versucht, einfach so zu unterdrücken. Damit wir nicht beide da irgendwie so kopflos unterwegs sind. Und es war echt keine gute Situation. Brauche ich wirklich auch nicht nochmal, genau wie Christiane.
Und wie hast du das dann gemacht? Wie hast du sie dann eingefangen? Also wahrscheinlich seid ihr dann beisammen geblieben und
Nee, ich habe sie zurückgelassen. nee, genau. Also wir sind natürlich dann einfach, ich bin hinter ihr dann den Berg runter. Christiane meinte ja schon, es war ein schmaler Trail, es war ein steiler Trail und es wurde dann rutschig. Und dann, wenn du kalt wirst und Panik hast, du verkrampfst, das ist dann einfach kein sicheres Laufen mehr. Und ich bin dann einfach nicht darauf eingegangen. Also ich habe dann gesagt, okay, wir laufen jetzt ins Tal, alles ist gut, der Blitz schlägt überall ein, aber nicht bei uns, ne, weil die Wahrscheinlichkeit ist natürlich dennoch gering. Ne? Um einen herum ist so viel, wo der Blitz einschlagen kann. Aber ja, trotzdem dachte ich, ja, cool, dann sind wir jetzt irgendwann, steht dann hier ein Kreuz von uns, wo drauf steht, vom Blitz getroffen. Die Möglichkeit ist natürlich da und es, ja, aber bringt ja auch nichts. Du musst dann vom Berg runter so schnell wie möglich. alles andere ist halt auch keine Lösung. Ne? Also es gibt in dem Fall einfach keinen Plan B. Du musst einfach weiter. So.
Ja, gratuliere dir da zu deiner Besonnenheit auf jeden Fall. Gab es noch andere Momente, wo du vielleicht nicht so besonnen reagiert hast, wo es vielleicht auch mal gescheppert hat beim Ehepaar Lenaz?
Nee, überhaupt nicht. Also Das hat alles irgendwie super, super geklappt. Es hat einfach alles Spaß gemacht.
Ja, es gab noch einen Tag, der auch kritisch war, wo es auch durchaus gefährliche Situationen gab. Aber wo ich dennoch besonnen war, wo ich jetzt auch ein paar Stunden lang keinen Spaß hatte so richtig. Ich erinnere mich noch an die Situation, also es war der vierte Tag, so die Königsetappe, relativ lang, knapp 44 Kilometer, glaube ich, von Karls am Großglockner nach Kaprun, genau. Auf dem Papier gar nicht so krass, 1800 Höhenmeter nur. Also nur ist schon ordentlich, aber im Vergleich zu den Etappen, die wir davor schon hatten, dann doch deutlich weniger Höhenmeter auf relativ viel Distanz. Und dann dachte ich, oh, klingt auf dem Papier super einfach. War auch eine Etappe, wo sehr viel los war bei Strava. Wie gesagt, ich habe ja vorher die Route bei Strava geplant auch. Und da waren einfach so viele Leute unterwegs, dass ich dachte, ey, easy Gelände, laufen wir easy durch, brauchen wir nicht lang. Wir sind früh gestartet, weil auch an dem Tag Gewitter kommen sollte. Hatten da ein nettes Hotel, was uns auch noch sehr früh am Morgen dann Frühstück hingestellt hat, sodass wir dann vor dem eigentlichen Frühstück schon los konnten. Ich glaube, wir sind um 6 Uhr gestartet. Ne? Und ich war dann gar nicht darauf eingestellt, auf das, was dann kam, nämlich Schnee. Also wir hatten Schneefelder zu kreuzen, und zwar einige. Und wir waren zweimal an dem Tag auf 2600 Meter Höhe und sind jeweils so in Südlage aufgestiegen. Und in Südlage liegt nicht so viel Schnee wie auf Nordlage. Und ja, dann kamen wir beide Male über die Scharte. Und auf der anderen Seite lag halt noch richtig, richtig viel Schnee. Und ich habe das kommen sehen dann irgendwann im Aufstieg, weil ich so merkte, okay, wir sind jetzt schon in so kleineren Schneefeldern. Und oben türmt sich aber noch sowas auf. Und dann war bei mir sofort wieder Anspannung da. Und Christiane meinte noch, erinnere ich mich noch sehr gut dran, dann im Aufstieg stöckelte sie mit ihren Stöcken vor mir her und meinte dann, heute fühle ich mich richtig gut, macht richtig viel Spaß. Ne? So, die Sonne schien, der Ausblick war sensationell, alles war cool. Nur ich habe halt schon die Gefahr gesehen, die auf uns zukommt. Und war dann auch nicht ohne. Es waren echt viele, viele Schneefelder. Wenn man da abgerutscht wäre, wäre es im besten Falle mit offenen Knöchelbrüchen geendet. Und ja, auch der Rest der Strecke war super technisch, sehr, sehr anspruchsvoll. Also der Tagesetappe, die war sehr, sehr technisch, sehr anspruchsvoll. Und wir kamen deutlich langsamer voran, als ich gedacht habe. Und dann hatte ich dann auch so ein bisschen Sorge, dass das Gewitter uns dann doch einholt, weil wir echt so 1-2 Stunden hinter meinem Zeitplan waren. Das Gewitter sollte, glaube ich, so gegen 16 Uhr kommen. Dann dachte ich, ja, wenn es gegen 14 Uhr dann kommt, dann sollten wir am besten um 12 Uhr an dem und dem Punkt sein. Und ich glaube, wir waren dann 1,5 Stunden später erst da.
Um 1 waren wir dann da. Ja. Wir haben an dem Tag dann auch eigentlich tatsächlich bis zu dem Punkt keine Pause gemacht. Also wir sind um 6 gestartet und haben halt einfach bis um 13 Uhr durchgezogen, bis wir dann an der Stelle waren, wo wir uns relativ sicher waren, dass uns das Gewitter eigentlich nichts mehr anhaben kann.
Weil es hinunter ins Tal ging.
Genau.
Genau, aber das war noch so ein Tag, wo ich doch mit sehr, sehr viel Anspannung lief und mir das auch so ein bisschen jetzt nicht auf den Magen geschlagen ist, aber das war einfach so eine Stresssituation, die ich jetzt nicht so genießen konnte, wo ich ja doch sehr, sehr angespannt einfach war, weil es ultra gefährlich ist.
Und wie fällt man sich denn eigentlich dann in so einem Schneefeld? Also fällt da die Orientierung schwer oder ist der Weg dann vielleicht auch schon durch Fußstapfen vorgegeben? Und ja.
Zu deiner letzten Frage, teils, teils. Also wir sind an Schneefeldern oder durch Schneefelder gekommen, wo man kaum Fußspuren gesehen hat.
Gar keine. Am Anfang gab es gar keine Fußspuren. Wir waren die Ersten, die da durch sind.
Aber es war relativ klar, wo wir wieder rauskommen sollten. Und genau, wie man sich entsprechend verhält.
Man rutscht auf den Arsch darunter.
Ja, genau. Wenn man runter möchte, kann man sich auf den Arsch setzen und runterrutschen. Macht aber natürlich auch nur dann Sinn, wenn nicht super viel Geröll oder irgendwie Kieselsteine en masse auf dem Schnee liegen, weil das tut dann echt ziemlich weh und Schnee kann halt auch echt hart sein, wenn man schnell auf dem Hintern runterrutscht. Und wenn halt im Zweifelsfall jetzt im Sommer schon Felsen oder Steine halt rausgucken, dann ist es im Zweifel halt auch zu gefährlich. Und beim Kreuzen der Schneefelder ist auf jeden Fall aus meiner Sicht es einfacher, durch etwas härteren Schnee zu gehen, weil man dann einfach seine Spur mit seinen Schuhen selbst vorgeben kann. Und ich bin mir relativ sicher, wenn ich irgendwie eine Spur reinhacke und dann selbst reintrete, dann passt das schon. Wenn es halt so slushy Schnee ist, dann ist es halt einfach alles rutschiger und muss halt einfach deutlich mehr auf der Hut sein, dass man nicht doch abrutscht und dann im Zweifelsfall doch ein Stück oder den ganzen Berg je nach Steilheit runterrutscht. Und genau, also was auf jeden Fall auch wichtig ist, darauf zu achten, ist, es gibt halt so Schneebrücken, gerade jetzt im Sommer, wo einfach Schnee zu sehen ist und darunter ist einfach Luft. Und wenn die Schneebrücke halt nicht fest oder dick genug ist, dann kann man halt einbrechen und im Zweifelsfall, je nachdem, was da drunter ist, kann es halt auch wehtun oder man bricht sich den Fuß oder was auch immer. Das ist auf jeden Fall noch eine Gefahr, der man sich bewusst sein muss und wo man einfach drauf achten muss. Also muss einfach, long story short, einfach auf der Hut sein, sehr aufmerksam, konzentriert bleiben, nicht in der Gegend rumgucken und einfach, ja, bewusst die Schritte setzen. Und dann würde ich sagen, kommt man aber eigentlich ganz gut durch.
Du bist halt mega langsam unterwegs dann, ne? Weil wirklich jeder Schritt, wie Christiane schon sagt, wohl überlegt sein muss. Im Zweifel musst du ja auch wirklich den Schritt erstmal bauen, ne? Also du trittst halt in den Schnee, versuchst dir so eine Kante zu bauen, damit du nicht abrutschst. Und das kann auch sein, dass du da 2-3 Mal mit dem Fuß halt so in den Schnee treten musst, damit du halt so eine Kante hast, wo du genug Grip aufbauen kannst. Und entsprechend langsam bist du unterwegs. Und
an dem Schritttempo.
Genau, also ja, genau. Und dann vergeht so eine Stunde und du hast 2 Kilometer zurückgelegt. Denkst du, geil, noch 42 to go oder so. Ja, das war nicht ohne.
Wie seid ihr denn mit dem Tempo umgegangen? Einerseits, denke ich mal, ging es euch auch darum, eine körperliche Erfahrung zu machen, was zu leisten in Anführungszeichen, aber eben auch vermutlich die Natur zu genießen. Wie habt ihr da die Balance gefunden?
Ja, also die Etappen waren oft so lang, dass klar war, dass wir jetzt nicht total bummeln dürfen. Ne? Auch in Anbetracht der Gewittersituation war es jetzt nicht so, dass wir komplett langsam unterwegs sein mussten. Also es war immer mit doch einem gewissen Druck. Klar, du bist 7 Tage unterwegs, du hast irgendwie 230 Kilometer, eigentlich waren es ja sogar über 250 geplant mit den ganzen Höhenmetern. Und du musst schon immer irgendwie vorankommen. Also jetzt wie anders als beim Wandern, wo du ja genauso viel Tageszeit hast, sage ich mal, aber nur 15 Kilometer zurücklegst von Hütte zu Hütte, was ja bei den Alpenüberquerungen, die man wandernd macht, halt in der Regel so das Pensum ist, 15, 20 Kilometer. Du hast halt ewig Zeit. Ne? Startest vormittags, bist nachmittags da, machst 1-2 Kilometer in der Stunde, gut. Und wir hatten halt immer mit teilweise dann eben 44, 45 Kilometern. Du musst irgendwie natürlich vorankommen.
Ja, auch wenn wir in Anführungsstrichen so ein bisschen auf Zug oder mehr auf Zug als Wanderer unterwegs waren und nicht alle halbe Stunde Pausen gemacht haben, man ist ja doch trotzdem entspannter unterwegs. Ist ja nicht so wie bei einem Straßenmarathon, dass man da irgendwie im Tunnel die Stadt an sich vorbeiziehen lässt. Und dementsprechend, wenn man unterwegs ist, man guckt natürlich irgendwie links und rechts. Nicht unbedingt, wenn man jetzt gerade in der Leiter auf einem schwarzen Wanderweg irgendwie runterklettert. Aber auch da, man nimmt ja seine Umwelt irgendwie wahr und man bewegt sich ja hindurch. Und dementsprechend nimmt man natürlich auch alles um sich herum wahr und genießt natürlich auch die Natur, die Berge um sich herum. Und man ist ja auch sehr lange unterwegs und dementsprechend verpasst man halt trotzdem nichts. Man sieht einfach nur viel mehr, weil man einfach viel mehr Kilometer an einem Tag absolviert.
Du hast gerade gemeint, Henning, eigentlich waren es 250 geplant. Es waren jetzt der 233. Also wo sind die anderen 17?
Im Bus. Nee, wir mussten genau an dem Tag nach dem Gewitter, also an Tag 3, genau, Tag 2 war das Gewitter, an Tag 3 hatten wir, das war die eigentliche Königsetappe, nämlich auch 45 Kilometer und 2600 Höhenmeter. Da hätten wir zwei krasse Pässe gehabt und das Gewitter sollte schon eben gegen 14 Uhr kommen an dem Tag. Und das hätte geheißen, dass wir quasi mitten am Berg gewesen wären, wenn das Gewitter kommt. Und da war uns beiden das Risiko zu groß. Und da haben wir gesagt, wir halbieren die Etappe und sind die erste Hälfte mit dem Bus gefahren. Das ging, wir sind durchs Tal gefahren. Es war eine halbe Stunde, glaube ich, mit dem Bus. Und sind dann von da bis ins Ziel gelaufen, sodass wir da tatsächlich, glaube ich, so knapp 13:30 ankamen und es fing dann an zu regnen und zu gewittern. Also an dem Tag wäre es nicht möglich gewesen. Also wir hätten die Etappe an dem Tag nicht schaffen können. Und da wir immer unser Ziel vorgegeben hatten für jeden Tag, nämlich eben das Hotel, was wir gebucht haben, war klar, dass wir das irgendwie anders lösen müssen. Und ja, nach dem Schock am Vortag fiel das, glaube ich, auch niemandem von uns beiden schwer, da die Buskarte zu kaufen, weil ja, es war einfach die sichere Nummer. Ja.
Das war sicherlich so einer von den hätte ich gerne drauf verzichtet Momente. Gab es davon noch mehr? Bevor ich dann gleich da abfrage, was so die schönsten Augenblicke waren.
Es gab noch tatsächlich eine weitere Situation, und zwar in diesem eben geschilderten vierten Tag mit den ganzen Schneefeldern. War es der vierte?
Mhm.
Ja, genau. Da waren wir dann im letzten Abstieg nach Kaprun eben und dachten, na cool, alles geschafft, alles easy. Also jetzt kann wirklich nicht mehr viel kommen. Und dann hielt uns auf einmal ein sehr junger Mann in so einer gelben Warnweste auf. Wir liefen von so einer Staumauer, von so einem Stausee hinunter Richtung Kaprun. Und er meinte, ja, hier darf jetzt keiner mehr durch. An dem Wanderweg ist irgendwie was runtergekommen, Hangrutsch, und ihr müsst mit dem Bus fahren. Und ich so, ja, wann kommt denn der Bus? Ja, da kommt gleich einer. Und genau, dann dachte ich so, Mist, dann haben wir uns da hingesetzt und auf den Bus gewartet, der dann kam. Und dann sind wir durch so Tunnel, 3 Kilometer oder so mit dem Bus gefahren und sind dann wieder ausgestiegen. Und die ganzen anderen Touris, die mit dem Bus und der Gondel auf den Berg gefahren sind, sind dann mit der Gondel auch wieder runter. Und wir sind halt noch den Wanderweg ab der Gondelstation dann eben runtergelaufen. Also haben wir an dem Tag nochmal so 3 Kilometer gespart oder so. Aber ansonsten sind wir alles wie geplant gelaufen. Wobei, vorletzter Tag gab es am Königssee eine Bootstour, aber die war eingeplant. Also es fahren ja auf dem Königssee so Elektroboote zwischen ja, den einzelnen Stationen, meist St. Bartholomä, die schöne Kapelle auf dieser Halbinsel, bis nach Schönau. Und ja, die Bootstour von St. Bartholomä nach Schönau, die war eingeplant. Es war klar, dass wir das machen.
Das ist einer von den besonders schönen Momenten.
Die Bootsfahrt? Mhm. Ah, was sagst du?
Also, es war auf jeden Fall, wenn schon eine Bootstour, dann über den Königssee, würde ich sagen. Das war schon eigentlich ganz, ganz okay. Aber ich wäre auch, wenn es irgendwie realistisch gewesen wäre, auch gerne die ganze Strecke gelaufen ohne Bootstour. Eigentlich war das Schönste, dann am Königssee anzukommen, also zu dem Bootsanleger zu laufen, als dann in dieses Bütchen einzusteigen mit den ganzen Touristen, die eine Tagestour nach St. Bartholomä gemacht haben.
Ja, nicht so deutsch standen wie ihr.
Genau. Ja, ja, wobei. Nee, genau. Also man hätte, also Christiane meinte, wenn es eine andere Möglichkeit gegeben hätte, es gibt eine andere Möglichkeit. Also man kommt von St. Bartholomä auch zu Fuß nach Schönau über den Ringkendelsteig, aber genau, der ist sehr, sehr steil, sehr exponiert, durchaus auch gefährlich. Also da gibt es ein paar Haarnadelkurven und ich glaube, in der Hälfte davon stehen Kreuze, wo Leute abgestürzt sind. Ich bin den auch schon zweimal gelaufen, beziehungsweise ist es eher geklettert. Und genau, ich fand die Bootstour gehört irgendwie beim Königssee oder am Königssee dazu. Deswegen ja, war das irgendwie nicht so eine Option für die Alpenüberquerung jetzt. Wäre natürlich gegangen, aber man ist dann auf einmal, man ist tagelang relativ einsam unterwegs. Also es gab wirklich Etappen, wo wir stundenlang niemanden getroffen haben und dann kommt man da am Königssee an und sitzt halt in so einem gefühlt wie in so einer U-Bahn, natürlich in sehr, sehr schöner Kulisse, aber halt in so einem vollen Boot und die fahren da wirklich im Minutentakt hin und her. Also es ist schon sehr, sehr, sehr touristisch. Wunderschön, gar keine Frage, toller Ausblick. Alles auch sehr stressfrei, aber ja, trotzdem ist es dann so ein bisschen, ja, man kommt aus so einer anderen Welt dann plötzlich in so einen überfüllten Touristenort. Das ist, ja, krass. Hätte ich, brauche ich nicht. Also wenn ich sowas mache. Ja, genau.
Und was war stattdessen dann dein Lieblingsmoment?
Mein schönster Moment war, ja, tatsächlich Tag 1 war so das Highlight. Da hatten wir ähnliche Situationen, sind von Cortina gestartet, über schöne Trails, relativ wenig los und dann kommt man ja eben zu den drei Zinnen und an den drei Zinnen, wer da schon mal war, weiß, da ist ein riesen Parkplatz, da können die Leute quasi mit dem Auto bis kurz vor die drei Zinnen fahren, da fahren Busse hoch und da ist sehr, sehr viel los, also wirklich von so Touristen, die da einfach nur mit dem Handy stehen, Selfie-Stick und Fotos machen. Und naja, wir hatten halt so dieses Bergabenteuer jetzt vor und ja, da treffen dann halt auch so Welten aufeinander und ich konnte das nicht so ganz genießen, diese Ecke da. Das ist wunderschön, aber mit diesen Menschen, ich war froh, als wir das hinter uns gelassen haben. Und als wir das hinter uns gelassen haben, sind wir in so ein Tal gekommen oder auf so ein Tal zugelaufen, so langsam bergrunter, Richtung Toblach eben, Richtung Innichen und dann nach Toblach. Und dort gab es dann wirklich unfassbar spektakuläre Berge. Also da war ein Berg dabei. Ich bin wirklich mehrmals stehen geblieben und habe mir diesen Berg angeguckt, weil der so völlig aus, der sah aus, als hätte ihn irgend so ein Science-Fiction-Autor kreiert. Also völlig bösartig, dunkle Spitzen, ganz viele Zacken und voll krass. Also richtig, richtig, richtig geil. Und ja, das war so für mich der schönste Moment. Christiane fand es da halt auch wunderschön. Und ja, das dann zu genießen, dann auch zu wissen, okay, gleich ist die erste Etappe geschafft, das Wetter war wunderbar. Das war echt cool.
Und bei dir, Christiane?
Ja, bei mir auf jeden Fall auch 13, aber auch inklusive der eben 13, sowie der andere angesprochene Berg Hunold oder so ähnlich.
Hunold hieß der genau, ich. Ja, ja.
Genau, also ich habe so ein bisschen mehr die Leute, glaube ich, ausgeblendet und ich fand es einfach spektakulär schön, die Dolomiten, einfach ganz anders als alle Berge, die ich ansonsten bis dato gesehen habe. War ja, wie gesagt, mein erstes Mal in der Gegend. Also die Erwartung war im Vorhinein bei mir total groß und im Prinzip hat sich's genauso bestätigt, wie ich es erwartet hatte und es war einfach genial. Und aber auch die Etappe in Richtung Königssee war definitiv mein zweites Highlight. Also sowohl der Aufstieg Richtung des Riemannshauses und dann durch das steinerne Meer mit dem Blick auf den Watzmann, das war schon echt auch ziemlich, ziemlich spektakulär und echt sensationell. Es war einfach toll, durch das steinerne Meer zu laufen, also durch so ein Hochplateau, das einfach, wie der Name schon sagt, alles versteinert ist und man konnte da halt einfach nett und schön durchlaufen mit eben dem Blick auf die Berge und dann am Ende auch der erste Blick auf den Königssee runter. Es war schon auch echt mega, mega schön. Ja, du hast ja nach Highlights gefragt. Ich lasse es dabei. Weil eigentlich hatten auch so die anderen Etappen natürlich einfach jeden Tag auch immer wieder Highlights, bis auf vielleicht ein oder zwei Etappen, die man, glaube ich, bei der Tour de France Überführungsetappen nennen würde, die auch schön waren. Also kann man gar nicht sagen, aber im Vergleich vielleicht dann ein bisschen abgefallen sind.
Was ich halt total spektakulär fand und jetzt auch im Rückblick immer noch finde, ist tatsächlich so die Geschichte. Es gab Etappe 1 und 2 hätten nicht unterschiedlicher sein können. Also Etappe 2 war auch total wunderschön, aber man muss bedenken, die zweite Etappe war ja direkt hinter der ersten. Wir kamen in dieses Tal runter nach Toblach. Hinter uns die Dolomiten, alles krasse Felsen, bösartige Gebirge oder bösartige Berge. Und auf der anderen Seite waren so Grashügel. Also es waren keine Hügel, die Berge waren immer noch über 2.500 Meter hoch oder so. Aber die waren halt ganz anders geformt, hatten eine ganz andere Gestalt, eine ganz andere Wahrnehmung. Da wuchsen dann halt auch Alpenrosen und verschiedene, ich glaube, Enzian wuchs da auch. Also es war halt alles so, es blühte.
Blütig,
es war halt viel lieblicher. Und das war einfach nur getrennt durch ein Tal, was 3 Kilometer breit oder 2. Also es fand ich total krass, wie unterschiedlich und wie schnell einfach auch die Landschaft dann wechselte. Und das war fast bei jeder Etappe so. Eigentlich hatte jede Etappe eine andere, stellte sich anders dar.
Punkt.
Punkt, genau.
Ja, wenn man dann jeden Tag mehr als 30 Kilometer läuft im Durchschnitt und ungefähr 2000 Höhenmeter zurücklegt, da hat man ja einen ganz schönen Kalorienumsatz. Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr euch verpflegt? Und auch wenn ihr dann am Nachmittag oder am Abend ankamt, wie viel habt ihr da reingeschaufelt?
Ja, also anders als im normalen Alltag haben wir immer, außer einmal, mit einem Frühstück den Tag begonnen. Also ja, im Form Loslaufen immer schon eine Kleinigkeit gegessen. Und für die ersten Tage hatten wir, also ich hatte auf jeden Fall immer 120 Gramm Kohlenhydrate, also Kohlenhydratpulver eingeplant, sodass ich auf jeden Fall so die ersten 3 Stunden um und bei schon mal flüssige Kohlenhydrate hatte. Dann haben wir das Ganze noch aufgefüllt mit Riegeln, dem einen oder anderen Gel. An den langen Tagen auch noch ein Sandwich. Und genau, wenn wir zurück im Hotel waren, waren die ersten Tage eine der ersten Tätigkeiten neben dem Duschen, dass wir uns einen Proteinshake gemacht haben, sodass wir einfach direkt mit zurückgekommen sind, ehe wir uns um Abendessen oder sonst irgendwas gekümmert haben, schon mal den ersten Schritt in Richtung Regeneration mit dem Proteinpulver gehen konnten. Und dann haben wir abends versucht, gut zu essen.
Das heißt kohlenhydratreich.
Proteine,
Pizza,
genau.
Pasta.
Mhm.
Pizza, Pasta, genau. Christiane hat ja von dem Proteinshake gesprochen. Also den haben wir vorher halt abgefüllt, also so das Pulver in so kleine, so vakuumverpackt. Ein Kumpel von uns hat ein Vakuumiergerät, heißt das, glaube ich. Das ist eigentlich für so Sous-Vide-Garen oder so. Kann man irgendwie auch so, kann man auch so Plastiktüten halt die Luft rausziehen. Und da haben wir eben das Proteinpulver dann abgepackt und uns eigentlich auch noch was ins Hotel geschickt nach Etappe 4 oder das Hotel, zu dem wir kamen nach der 4. Etappe. Da hätte eigentlich ein Paket auf uns warten sollen mit weiteren Proteinpulverpaketen und auch Riegeln und Gels etc. für die 3 verbleibenden Etappen. Das hat leider nicht geklappt.
Ups,
genau, das ist nicht angekommen. Bisschen blöd, aber genau, wir waren eigentlich jeden Tag im Supermarkt, konnten da Riegel kaufen und ja, das ging schon. Also wir haben weniger zu uns genommen, als wir vorher berechnet haben tatsächlich. Also eigentlich war klar, pro Stunde so irgendwie 40 Gramm Kohlenhydrate sind so das Minimum, wie Christian ja auch schon meinte. Aber dadurch, dass die Intensität dann doch so gering war, kam man offensichtlich auch mit weniger aus.
Habt ihr dann trotzdem Gewicht verloren über die eine Woche?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Nicht gemessen?
Nee. Aber wir haben keine Waage zu Hause, von daher.
Okay.
Aber ich denke mal, also da wir uns die ganze Woche über energetisch gut gefühlt haben, haben wir scheinbar in den Etappen zuvor einigermaßen alles oder das meiste richtig gemacht. Also eigentlich war es tatsächlich am ersten Tag so, war glaube ich das einzige Mal, wo wir uns am Ende so ein bisschen leer gefühlt haben, weil es war so, ja, es ist ja auch nicht mehr so weit, aber eigentlich ging es halt noch, weiß ich nicht, 3,5 Stunden inklusive einem super langen Downhill und irgendwie, es gab halt nicht so viel Wasser in den Dolomiten und ich hatte dann auch gedacht, ach, ist jetzt noch ein Riegel? Ach nee, ja, sparst du dir vom Morgen, was natürlich eigentlich totaler Nonsens ist. Und dann war es am Ende schon so ein bisschen, dass wir so ein bisschen leer waren und dann haben wir es halt abends mit 2x2 Pizzen wieder aufgefüllt und das ist uns dann auch nicht nochmal passiert. Also es war auch nicht sonderlich dramatisch, aber wir hätten uns am ersten Tag in der zweiten Hälfte definitiv besser verpflegen können.
Auf jeden Fall.
Ja, guter Lerneffekt dann für die Folgetage. Was habt ihr sonst noch so abends getrieben? Wahrscheinlich nicht mehr viel.
Tour de France geschaut. Also an den Tagen, an denen wir nachmittags im Hotel waren und die Übertragung noch lief, was glaube ich an den letzten 3 Tagen tatsächlich nur der Fall war, haben wir dann im Bett gelegen und Tour de France eben geschaut. das oder halt irgendwie am Handy irgendwelche anderen Sachen noch. Einfach tatsächlich Beine hochgelegt, entspannt. Im Zweifel sind wir halt nochmal zum Supermarkt spaziert, was in manchen Orten dann doch nochmal ein längeres Projekt war. Mhm. Einmal hat es auch fast gar nicht geklappt eben, weil das war der Tag, der zweite Tag mit dem Gewitter. Die Route hatte ich eigentlich direkt zum Supermarkt gelegt und dann eben weiter zum Hotel. Dann hatten wir eigentlich entschieden, wir laufen erstmal zum Hotel, um dem Gewitter zu entkommen. Dann habe ich aber irgendwie nicht richtig geguckt. Dann waren wir dann doch kurz vorm Supermarkt. Dann bin ich einkaufen gegangen, habe so ein bisschen was gekauft. Christiane ist zum Hotel gerannt, ich ihr dann hinterher. Und dann wollten wir eigentlich dann noch essen gehen, vernünftig. In dem Ort, wo wir waren, gab es aber keine Restaurants, die offen hatten, weil es halt Nebensaison war. Das war irgendwie, die waren nur auf Wintertourismus eingestellt offensichtlich. Und dann hatten wir dann halt nur das bisschen, was ich irgendwie eingekauft hatte im Supermarkt. Aber es war uns dann auch scheißegal, weil ja, wir froh waren, dieses Gewitter überlebt zu haben. Ja.
Ja, die Ansprüche sind an dem Tag auf jeden Fall gesunken und das war auch vollkommen okay. Also wir haben die Situation schnell akzeptiert und dann war es halt so. Also wenn man keine Option hat, dann ist es auch okay.
Ja, wenn man gerade dem sicheren Tod entgangen ist. Dann.
Ja. Ja, und wir haben halt täglich unsere Wäsche nochmal gewaschen und aufgehängt. Das war auf jeden Fall auch eine tägliche Routine.
Also gewaschen kann man das nicht nennen.
Einmal durchs Wasser, genau, durchs Wasser gezogen und irgendwie so aufgehängt, dass alles bis zum nächsten Morgen wieder getrocknet ist.
Was auch immer geklappt hat, außer bei den Schuhen, die eigentlich jeden Tag nass waren morgens, wenn man sie angezogen hat, natürlich vom Vortag. Ja, ich glaube, dein Sport-BH war auch nicht immer trocken am nächsten Morgen, oder?
Ja, meistens schon.
Meistens schon, genau. Ja.
Guter Punkt, auf den ich auch noch zu sprechen kommen wollte, nämlich Ausrüstung. Ihr wart ja sehr minimalistisch unterwegs. Wir haben schon gelernt, dass ihr Eiweißpulver dabei hattet. Was noch alles?
Nicht viel. Ich habe es tatsächlich vorhin mal hier in der Redaktion ausgebreitet und fotografiert, was ich alles dabei hatte. Wir hatten einen kleinen Rucksack, eigentlich eine Laufweste mit offiziell 15 Liter Volumen. Keine Ahnung, gefühlt sind es weniger auf jeden Fall. Aber wir haben alles reinbekommen. Wir hatten beide auch die gleiche. Eigentlich wollte ich mit einem etwas größeren Modell sogar laufen, aber ich habe dann schnell gemerkt, ich brauche gar nicht so viel Platz und ja, je kleiner die Weste, desto enger liegt sie am Körper an und desto weniger wackelt sie und desto komfortabler ist sie. Deswegen genau sind wir beide mit einem Modell von Salomon gelaufen, was glaube ich irgendwie XR Cross Season 15 oder so heißt. Und da haben wir alles reinbekommen. Also Regenjacke, Windjacke, lange Hose, Ersatz, kurze Hose.
Lange Laufhose oder lange Freizeithose?
Ja, also sowohl als auch. Also tatsächlich hatten wir beide eine lange Hose mit, die wir tatsächlich nie beim Laufen anziehen mussten und die dann immer quasi für den Alltag, sage ich mal, abseits des Laufens gedacht war, die aber auch beim Laufen hätte. Also funktioniert, es war halt so eine ganz, ganz leichte Jogginghose, sage ich jetzt mal. Longsleeve hatten wir dabei, Ersatz-T-Shirt, Ersatz kurze Hose. Also wir sind immer mit einem Set kurze Hose T-Shirt gelaufen. Christiane eben noch Sport-BH, Socken. Das hatten wir quasi jeden Tag an. Und dann eben noch eine kurze Hose, ein frisches T-Shirt für den Alltag. Ich hatte nicht mal irgendwie Boxershorts, Unterhosen dabei, weil ich dachte, ey, die kurze Hose, die ich dann tagsüber, also nachdem wir ankamen, das reicht für die Woche. Was hatte ich da noch dabei? Genau.
Sandalen?
Genau, Sandalen. Wir haben uns dazu entschieden, damit wir nachmittags, wenn wir irgendwie einkaufen gehen, irgendwie im Hotel dann zum Essen, wie auch immer, dass wir nicht unsere nassen, dreckigen Schuhe nochmal anziehen, aus denen man im Zweifel eh froh ist, dass man raus ist, haben wir halt noch so ganz, ganz dünne, leichte Sandalen mitgenommen. Buff, also Halstuch, Handschuhe hatten wir dabei, damit wir für jedes Wetter gewappnet sind. Powerbank zum Aufladen der Geräte unterwegs, falls da was passiert. Generell natürlich die ganzen Ladekabel für Uhr, Kamera, Smartphone. Ich hatte eine kleine Kamera dabei, so eine Ricoh mit Festbrennweite, damit ich schöne Fotos machen kann. Das war auch cool. Die hat vorne wirklich in diese Netztasche von der Laufweste gepasst. War jetzt kein großes Gewicht. Das war super. Drei Trinkflaschen hatten wir beide dabei, halt so eine drei Softflasks, die quasi, wenn man draus trinkt, kleiner werden, das Volumen, passt jeweils ein halber Liter rein. An einer hatten wir so ein Filter, damit wir wirklich aus jedem Bach, aus jedem Gewässer trinken können. Generell ist das in den Alpen ja eh kein Problem, wenn man jetzt nicht direkt unterhalb einer Alm trinkt, wo Kühe draufstehen. Aber genau, um auf Nummer sicher zu gehen, hatten wir da halt noch so einen Wasserfilter dabei.
Sonnenschutz.
Zahnpasta, Zahnbürste, wo die wir abgesägt haben. Genau, wir haben den Griff von der Zahnbürste jeweils abgesägt, so um die Hälfte, um nochmal 3 Gramm zu sparen.
Wir hatten ein Erste-Hilfe-Set dabei, so wie man das halt immer in den Alpen auch bei Rennen dabei hat. Also eigentlich hatten wir so eine Pflichtausrüstung, dass wir eigentlich bei jedem Rennen in den Alpen hätten starten können.
Und mehr, genau. Aber auch nicht viel Ersatz, ne? Also wie gesagt, ich hatte eigentlich nichts, was ich quasi hätte doppelt tragen können. Also es war wirklich ganz klar, es gibt ein Laufoutfit, ein Outfit für danach, Regenjacke und das war's so, ne?
Also wenn ich es nochmal machen würde, ich würde nicht mehr mitnehmen, aber ich würde auch nicht weniger mitnehmen. Ja, also im Prinzip war es total perfekt. Ja.
Ich habe es eben mal gewogen, 3,3 Kilo ohne Wasser. Also wir sind ja meist mit 2 Softflasks gelaufen, die voll waren. 3,3 Kilo dann plus 1 Liter Wasser wären 4,3 Kilo gewesen. Und ich hatte ein paar Riegel und Gels und so auch dabei noch liegen. Also,
das finde ich schon sehr bemerkenswert.
Das ist wenig.
Das, was du alles aufgezählt
hast,
ist recht wenig Gewicht.
Ja, und es war auch super verteilt, ne? Also man hat die Softglas, Handy, Kamera hatte man halt so vorne und der Rest irgendwie hinten und das war total austariert. Ich kam mit der Weste total gut zurecht, du glaube ich auch.
Ja, genau. Also ich habe sie auch vorher schon mal bei einem 30-Kilometer-Lauf in den Harburger Bergen ausprobiert und habe da einfach mal um und bei all das reingepackt, was ich auch bei der Alpenüberquerung mitnehmen möchte und habe halt festgestellt, wenn ich einfach 30 Kilometer durchlaufe, ist es kein Problem, mich stört nichts, es tut nichts weh. Von daher war das halt ein super Test und so hat sich's auch durch die Woche gezogen. Also es hat einfach nicht gestört, es hat nichts irgendwo geschubbert. Ich hatte keine Druckstellen, also es war einfach perfekt. Also ich möchte mir halt nicht vorstellen, mit irgendwie so einem Wanderrucksack da unterwegs zu sein, stelle ich mir halt komplett die Hölle vor.
Ja. Ich erinnere mich an eine Situation auf der vorletzten Etappe, als wir am Berg zum Riemannhaus aufgestiegen sind und so 2 jüngere Frauen eingeholt haben und dann mit denen gemeinsam, wir kamen dann irgendwie ins Gespräch, die haben gefragt, was wir so machen und waren dann ganz beeindruckt und genau, dann sind wir mit denen halt den Rest vom Berg halt hochgewandert, die letzten Höhenmeter und die hatten einen riesen Rucksack dabei. Das sah jetzt nicht so aus, als wären die wochenlang unterwegs, als wären die den Jakobsweg quasi gewandert, aber die hatten halt beide so riesige Wanderrucksäcke dabei, die auch nicht leer waren. Und dann habe ich die gefragt, was sie denn vorhaben. Weil es war Freitagmorgen und ich dachte, okay, vielleicht machen die halt so eine Hüttentour übers Wochenende oder so. Nee, die hatten nur einen Tagesausflug vor. Also die waren am Nachmittag wieder im Auto und hatten deutlich mehr dabei als wir. Und darüber haben wir uns dann auch so ein bisschen unterhalten und die waren auf jeden Fall sehr erstaunt, wie wenig wir dabei haben. Aber ich bin genau wie Christiane der Meinung, dass es tatsächlich perfekt war. Wir waren für alle Eventualitäten gewappnet. Nur mehr Stöcke hätten wir mitnehmen müssen. Denn Christiane hat ihre Tracking-Laufstöcke, wie auch immer man sie bezeichnen möchte, kaputt gemacht. Nein, du hast sie kaputt gemacht. Und ich musste meine dann abtreten und war dann ab Tag 4, 5 ohne Stöcke unterwegs, was aber okay war. Also alles gut.
Wie ist das passiert mit den Laufstöcken?
Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz genau. Also es gab quasi eigentlich 2 Situationen. Situation 1 war, dass die Spitze abgebrochen ist. Das ist am Tag 2 irgendwo im Gewitter passiert und ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe es erst hinterher irgendwo auf dem Weg in Richtung Hotel gesehen, dass einfach die Spitze fehlt. Das war aber okay. Das hat mich dann irgendwie noch 2 Tage, glaube ich, weitergebracht. Also passte schon. Und irgendwie an Tag 4 plötzlich ist dieser ganze Stock auseinandergefallen.
Ja, das war nicht Christianes Schuld.
Warum auch immer. Irgendwie war er dann kaputt und auch nicht mehr zu benutzen. Und ja. Und es war auch das erste Mal, dass die Stöcke überhaupt im Einsatz waren. Wohingegen die Stöcke, die einfach schon seit, weiß ich nicht, 7 Jahren oder sowas.
8 Jahren. Ich habe meine seit 8 Jahren und die sind immer noch tipptopp.
Ja. Ja. Vielleicht war es eine Montagsproduktion, wie auch immer. Naja. Ja. Auf jeden Fall nochmal zu dem Rucksack. Definitiv alle Leute, mit denen ich über diese Alpenüberquerung gesprochen habe, gefühlt von jedem die erste Frage war, und wie habt ihr es mit Gepäck gemacht? Und irgendwie waren alle erstaunt, dass wir halt einfach nur diesen kleinen Rucksack dabei hatten und das alles irgendwie geklappt hat.
Jetzt mit einer Woche Rückblick. War das ein Once-in-a-Lifetime? Wir streichen das jetzt von der Bucketlist? Oder ist das in anderer Form mal wieder drin bei euch in den nächsten Jahren?
Ich würde sagen, auf jeden Fall drin. Ich glaube, wir haben uns auch schon an dem Tag, als wir in Salzburg angekommen sind, darüber unterhalten, ob man das nicht nochmal macht, wo man es eventuell machen könnte. Vielleicht aber auch mit dem Fahrrad oder mit dem Fahrrad und vielleicht dann auch nochmal zu Fuß und dann aber irgendwo anders. Ja, also ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, sowohl zu Fuß als auch mit dem Fahrrad das wieder zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt so viele schöne Ecken, wo man so etwas in der Form, ob alleine, zu zweit oder in der Gruppe, nochmal wiederholen könnte. Ich hätte auch tatsächlich Bock, das so anzubieten als Geschichte mit hier allen Leserinnen, Lesern, Zuhörerinnen und Zuhörern, dass man sowas tatsächlich mal breit ausrollt, dass die Leute sich dann nicht um all das kümmern müssen, was worum wir uns jetzt gekümmert haben im Vorhinein, sondern dass die einfach mitkommen und wir das anbieten. Mal gucken, ob wir das machen. Könnt ihr mal euch melden, ob ihr darauf Bock hättet oder nicht. Ich finde, das ist die beste Möglichkeit, irgendwie so verschiedene Ecken unseres Planeten zu erkunden. Und ich habe tatsächlich auch nochmal Bock, den Transalpine Run zu machen, also wirklich als Rennen.
Ist ja nicht mehr viel Zeit dafür?
Nee, leider nicht. Wenn das stimmt, was alle sagen, dann soll es das nur noch bis 2025 geben. Aber ich kann mir vorstellen, dass irgendwer das übernimmt und das nicht sterben wird, weil es einfach so ein cooles Rennformat ist. Aber ich bin es ja, wie gesagt, 2015 schon mal gelaufen. Damals so quasi ohne wirkliche Erfahrung, mit gar keiner Erfahrung. Jetzt habe ich deutlich mehr Erfahrung, bin deutlich fitter und ich würde das halt nochmal wirklich als Rennen absolvieren wollen. Damals war das einfach auch irgendwie anzukommen, war das einzige Ziel. Und mal irgendwie wirklich sowas mit am Limit zu laufen, hätte ich mal total Bock, weil das ist nochmal eine ganz andere Erfahrung. Ich bin ja schon mal ein Rennen in Namibia gelaufen, über 5 Etappen, wo ich nicht wirklich gefordert wurde durch die Leute, die da waren, weil es ein relativ kleines, überschaubares Feld war. Aber mal so wirklich zu gucken, dass man sowas rennt und jeden Tag an sein körperliches Limit kommt, hätte ich echt mal Bock drauf.
Was ist dein Tipp für jemanden, der im alpinen Bereich jetzt noch nicht so erfahren ist? Für wen ist der Transalpine Run was, um mal so seine Grenzen auszutesten? Und wer kann vielleicht schon so etwas selber organisieren, wie ihr das getan habt?
Auch im Zweifel ist es selbst organisiert sogar leichter, weil man ja eben sich selbst die Streckenlängen quasi so vorgeben kann. Das ist natürlich mit deutlich mehr Planung, deutlich mehr Aufwand verbunden. Aber beim Transalpine Run ist ja klar, du musst von Start jeder Etappe ins Ziel jeder Etappe. Es gibt Cut-Offs, also wenn du nicht zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Punkt durch bist, wirst du aus dem Rennen genommen. Gleichzeitig gibt es natürlich Verpflegungsstellen, die Strecke ist markiert, klar. Aber trotzdem musst du in der Lage sein, quasi jeden Tag einen Marathon zu laufen, um es jetzt mal ganz platt zu sagen. Das kann natürlich nicht jeder. Das ist eine riesen Herausforderung und das ist eine sehr kleine Blase an Menschen aus der Laufszene, die das kann. Und von daher, wenn man sagt, man macht sowas selbst organisiert, man plant vielleicht die Alpenüberquerung, die Leute wandern, als Vorbild nehmend zu laufen, cool, dann läuft man halt von Hütte zu Hütte und macht sowas. Das kann ja auch sein. Oder man geht nicht gleich ins alpine Gelände, sondern man macht es im Mittelgebirge, man macht es im Harz, irgendwo in der Eifel. Gibt ja verschiedene Möglichkeiten, dass man das nicht ganz so mit so ganz vielen Höhenmetern, mit so ganz vielen Kilometern unbedingt immer macht.
Also ich glaube auf jeden Fall, dass der Vorteil beim Transalpine Run auf jeden Fall ist, wir hatten das Thema ja eben, der Veranstalter nimmt einem die Entscheidung ab, wenn das Thema Gewitter ansteht. Im Zweifelsfall, der Veranstalter ist natürlich darauf erpicht, dass die Leute beim Rennen nicht auf dem Berg sind, wenn das Gewitter eintritt. Und diese Verantwortung kann man abgeben. Wenn ich selber organisiere, bin ich selbst dafür verantwortlich, die richtige Entscheidung zu treffen. Und es ist halt nicht leicht, das einzuschätzen, was wir eben gesagt haben. Muss ich früher starten? Muss ich abkürzen? Was kommt? Was kommt vielleicht auch nicht? Das spricht, glaube ich, schon für so eine Veranstaltung wie den Transalpine Run.
Also man braucht, glaube ich, schon Erfahrung. Also man muss sich auch selbst richtig einschätzen. Also in dem Fall war ich davon überzeugt, dass wir das beide können. Und wenn man das von sich nicht behaupten kann, dann ist es im Zweifel auch einfach noch zu krass. Da muss man im Zweifel noch ein bisschen mehr Erfahrung sammeln, auch was so Streckenplanung etc. angeht. Also wenn man noch nie eine Strecke geplant hat und die nachgelaufen ist und das funktioniert hat, dann, also man kann nicht einfach eine Linie von A nach B ziehen und die nachlaufen. Also das mag gut gehen, aber das kann auch ganz schnell in die Hose gehen, wie ich ja dann auch bei der vierten Etappe gemerkt habe. Also das war wirklich kritisch mit den ganzen Schneefeldern und so. Das muss ich gestehen, das habe ich falsch eingeschätzt zum Teil. Und ja, die Verantwortung lag da auch komplett bei mir, weil ich mich dafür entschieden habe, da halt lang zu laufen. Und ja, dabei habe ich relativ viel Erfahrung inzwischen beim Laufen in den Alpen, auch beim Routen erstellen. Und von daher, ja, muss man da auf jeden Fall lernen. Also das jetzt einfach so nachmachen oder irgendwie auf eigene Faust irgendwie machen, sollte man im Zweifel nicht. Genau. Immer Leute fragen auf jeden Fall, die da mehr Ahnung haben.
Zählt auch meine Frage. Dadurch, dass du eben schon sehr viel Erfahrung im alpinen Bereich hast, kannst du sowas natürlich viel eher einschätzen, als jemand, der jetzt einfach begeistert war von dieser Folge und das gerne auch machen würde, aber noch nicht einmal in den Bergen war. Ja, Henning und Christiane, wie geht's denn jetzt für euch weiter in der Saison? Henning bleibt ja erstmal alpin. Man hat ja noch den UTMB Anfang September, der über 170 Kilometer rund um den Mont Blanc führt. Christiane, bleibst du alpin oder ist die alpine Saison jetzt für dich vorbei?
Ja, ich habe zwar jetzt irgendwie die Bergform, aber es sieht eher danach aus, dass ich jetzt in Kürze ins Marathontraining einsteige und in 2 Wochen einen 10-Kilometer-Lauf flach vor der Brust habe. Also eigentlich ist es bei mir jetzt quasi erstmal vorbei. Ich denke mal, dass ich eher nochmal Richtung, ja, ich liebäugle mit einem Lauf noch im November, aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Von daher, für mich geht es jetzt erstmal flach weiter und werde Henning dann beim UTMB unterstützen.
Cool. Henning, dafür schon mal viel Erfolg.
Ja, danke. Vorbereitung lief auf jeden Fall gut mit der Alpenüberquerung. Endlich mal wieder mit Stöcken gelaufen. Yeah. Weil habe ich ja, ich glaube, ich habe es hier im Podcast auch schon mal gesagt, in den letzten Jahren war ich immer ohne Stöcke unterwegs. Für die Alpenüberquerung habe ich mich jetzt entschieden, mit Stöcken zu laufen, bis ich dann eben keine mehr hatte, weil ich meine Christiane abgegeben hatte. Aber beim UTMB werde ich auch mit Stöcken unterwegs sein, weil 170 Kilometer, 10.000 Höhenmeter sind mit Stöcken dann doch ein bisschen einfacher als ohne.
Wieso hast du jetzt eine ganze Woche gebraucht, wenn es auch höhenmetertechnisch in 24 Stunden
geht? Genau, ja, 24 Stunden werden es, glaube ich, beim UTMB nicht. Also wenn ich das Ding in 24 Stunden finische, dann weiß ich auch nicht, was ich dann mache.
Dann gibt es eine Runde aus in der Redaktion.
Dann gebe ich eine Runde aus in der Redaktion.
Vielen, vielen Dank, dass ihr eure Eindrücke geteilt habt und vielleicht ganz vielen Leuten da draußen Lust auf die Berge gemacht habt. Ja, alles
sehr
Gute
gerne. Weiter. Jetzt habe ich aber noch eine Frage an dich, sorry, lieber Kollege.
Ja, bitte.
Wann läufst du dein erstes Trailrennen? Oder wann läufst du, bist du schon mal in den Alpen gelaufen?
Nicht, dass ich jetzt spontan wüsste, aber ich interessiere mich ja für den Transalpine Run nächstes Jahr.
Okay.
Da habe ich schon einen Partner gefunden und wir hatten sowas wie ein Kick-Off-Event in den Harburger Bergen.
André?
Ja.
Ach nein, ernsthaft?
Doch, wirklich.
Das ist ja witzig. Ihr zwei wollt nächstes Jahr den Transalpine Run laufen? Ah, geil.
Cool.
Okay. Also, wenn ich wissen will, wie es funktioniert, dann frage ich mal bei euch beiden nach.
Ich weiß schon, wer von euch beiden in dem Team hinterherhecheln muss.
Hast du schon Stöcke?
Nein.
Ich glaube, Michael hat in der Hinsicht noch gar nichts. Wenn er noch nie Trail gelaufen ist, so richtig, dann... Nee.
Ja? Doch, ich habe mal ein Camp mitgemacht bei Deuter.
Ah ja.
Das stimmt, das war meine Trailrunning-Erfahrung.
Ja, perfekt.
Aber es hat gut geklappt. Also ich komme echt gut die Berge hoch.
Okay. Ja, ich bin gespannt. Also das wird ja dann auch ein Projekt im nächsten Jahr.
Yes.
Cool. Ja, an dieser Stelle, ich werde übrigens noch die Strecke und so ein paar Eindrücke mit Fotos auch im Magazin vorstellen. Also wer da noch so ein bisschen mehr Hintergrundinformationen haben möchte, findet die in der September-Ausgabe, die Mitte August erscheint. Und es wird auf runnersworld.de/alpenüberquerung auch ein paar Eindrücke geben, wo ich die Strecke auch nochmal verlinke. Wer sie dann nachlaufen möchte, kann das gerne tun. Ich kann sie auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, die Punkte, die kritisch sind, habe ich ja jetzt genannt. Etappe 4, viele Höhenmeter, sehr weit oben, bisschen Schnee, der aber, wenn man das nicht unbedingt Anfang Juli macht, sondern später im Jahr, vielleicht auch weggeschmolzen ist.
Genau. Und vielleicht auch bald bei uns im Runner's World Love Camp.
Wer? Ich? Du?
Mal gucken.
Die Schneefelder? Genau, sehr gut.
Die Laufreise eben.
Ja.
Kriegen wir hin.
Das kriegen wir hin. Das wäre cool. Da hätte ich echt Bock drauf, sowas anzubieten. Ja, vielleicht machen wir das mal. Ja. Guti. Danke dir, Michael. Gerne. Danke, Christiane.
Danke euch.
Bis dann.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Was für eine Aktion, oder? Und bevor ich auch Tschüss sage, gibt's aber noch einen Hinweis. Wenn ihr nämlich die nächste Podcast-Folge nicht verpassen möchtet, dann abonniert unseren Podcast sehr gerne. Und falls ihr uns noch nicht bewertet habt, dann macht auch das gern. Wir freuen uns, wenn ihr uns viele Sterne gebt. Ihr habt sonstiges Lob, Kritik oder Anregungen, dann schreibt uns auch die gerne. Leserservice@runnersworld.de ist dann die E-Mail-Adresse, die ihr benutzen könnt. Und damit jetzt auch ein Tschüss von mir und hoffentlich bis zur nächsten Folge.